Heute im Studio der Physiotherapeut und Geschäftsführer von der Physiotherapie Kraftweg in Basel. Herzlich willkommen im Baselcast, Emanuel Abtz.
Dankeschön vielmals für die Einladung.
Emanuel, wo sind ihr daheim?
Geschäftlich sind wir an der Sempacher Strasse daheim, also gerade hier vorne um die Ecke.
Und, jetzt müssen wir sagen, dass wir an der Güterstrasse sind.
Das wäre vielleicht noch wichtig. Ja. Also im Gundeli in Basel. Okay. Im Gundeli in Basel sind wir daheim seit 7 Jahren, ziemlich genau 7 Jahren. Haben wir angefangen zu viert und sind dann ein bisschen gewachsen und sind jetzt 7. dort daheim und fühlen uns dort sehr wohl im Grunde. Ja. Bahnhofsnacht, das ist für uns sehr wichtig. Und zentral, das ist ebenfalls sehr wichtig.
Ich habe gesehen, ihr seid fast 50-50 Männer, Frauen.
Mittlerweile ist das so. Ja, wir haben mit 4 Männern gestartet, was uns dementsprechend ein bisschen viel Kritik eingebracht hat von unseren Konkurrenten oder auch von unseren Mitstreitern, wenn man so sagen will. Es war aber eigentlich überhaupt kein Problem gewesen. Aber dann schlussendlich schon ein bisschen das Bestreben, dass wir das ein bisschen geschlechtertechnisch können ausgleichen können.
Also warum ist da Kritik gekommen?
Die Kritik ist mehrheitlich hat darin bestanden, dass 4 Männer alleine zu wenig die Breite vom ganzen Patientensortiment können abdecken können, weil halt doch offensichtlich relativ viele Frauen auch von Frauen würden behandelt werden. Das haben wir so aber nicht wahrgenommen, vorher nicht und nachher auch nicht. Zumindest nicht unser Zielpublikum. Es gibt da sicher noch gewisse Differenzen, wenn man vielleicht in andere Kulturbereiche hineingeht. Aber bei uns ist das nicht der Fall gewesen. Wir haben dann viel mehr den Ausgleich ein bisschen gesucht aufgrund von den Inputs, vielleicht vom eigenen Team, wo meistens dann halt bei den Frauen doch noch ein bisschen andere Anregungen kommen, vielleicht die Männer zum Teil in gewissen Sachen ein bisschen berufsblind sind oder vielleicht auch im sozialen Bereich ein bisschen blind werden und da kommen gute Inputs und das schätzen wir sehr.
Aber das heisst, es ist bei euch, ich kenne es nur von der Massage, dort wird gefragt, möchten Sie gerne einen weiblichen oder einen männlichen Masseur? Ist das bei euch in dem Fall, das ist das gar, also frage ich das auch, wenn jemand anruft, oder ist das gar kein Thema? Da geht es um Krankheit oder um dort, wo man helfen muss.
Genau, also nein, wir fragen das grundsätzlich nicht. Es ist bei uns, muss man sich das so vorstellen, es läutet jemand an, häufig sind es auch schon Direktzuweiser, wo es heisst, gehen Sie doch zu dem oder gehen Sie doch zu der. Wenn jetzt aber jemand anruft und uns gar nicht kennt, dann fragen wir grundsätzlich, was sein Problem ist und ihnen dann aufgrund von seinem Problem, ist das ein gerissenes Kreuzband, ist das eine ausgehängte Schulter, die ihm zuweisen und die ihm dann auch gerade sagen, bei wem er landet und falls er dann doch halt lieber zu einer Frau oder zu einem Mann würde wählen und das nicht so wäre, tun sich die Leute dann melden. Wir haben, wie gesagt, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen haben wir da kein Problem. Und die Ausnahmen sind eigentlich fast ausschließlich kultureller Art. Also wenn Frauen aus anderen Kulturkreisen sich halt nicht von Männern wollen, behandeln lassen. Man muss dazu aber sagen, unsere Praxis ist eine sehr, sehr eine offene Praxis. Wir haben keinen einzigen isolierten Behandlungsraum. Also wir haben nur durch Vorhang getrennte Behandlungskajüten, wenn man so will. Und die Leute fühlen sich grundsätzlich schon bei uns nicht wahnsinnig wohl. Also wir haben eigentlich dementsprechend schon ein bisschen Selektion aufgrund von der Architektur von unserer Praxis oder von der Infrastruktur von unserer Praxis. Und darum fällt das bei uns vielleicht nicht ins Gewicht.
Ist das datenschutztechnisch kein Problem?
Nein, das ist datenschutztechnisch kein Problem, weil schlussendlich erzählen sie ja nur, was sie erzählen wollen und sonst müssen sie das nicht machen. Es wäre datenschutztechnisch dann ein Problem, wenn wir irgendwelche Unterlagen würden rumliegen lassen, die andere Einsicht hätten drin.
Aber es ist schon etwas anderes, wenn du ein Gespräch führst und nachher weisst, es hören noch 7 andere auch mit.
Das ist so.
Gibt es denn auch Gespräche zwischen den verschiedenen Liegenden?
Sehr viel sogar. Also das ist meistens, das kann sehr lustige Synergien dementsprechend geben. Man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Das ist ja nicht ein Konzept, das wir entwickelt haben. Also wenn man auf den Notfall kommt mit einem gebrochenen Bein, sieht das nicht anders aus auf der Notfallstation. Also da hat es auch so abgetrennte Schräge. Ja, und man hört
wahrscheinlich eine andere Stimmung da.
Man hört den Nachbarn schreien und was auch immer. Und in vielen Praxiskliniken, wie sie schon länger bestehen, wie der Rennbahnklinik oder auch der Bierhofklinik, ist das auch so. Es kommt vielleicht ein bisschen vom eher ein bisschen sportlich-orthopädischen Klientel. Man kommt in Therapie, geht sich als erstes Mal umziehen und liegt dann einfach so für Schragen. Das ist so ein bisschen die Grundphilosophie. Wir sind jetzt überhaupt nicht auf das erpicht. Wir haben viel Kundschaft, die das auch nicht so handhabt. Aber es wird wirklich lustigerweise, wird uns das eigentlich so gut wie gar nie angeredet. Respektive gehen schon davon aus, dass die Geborgenheit suchen, die sind dann einfach nicht bei uns. Weil das ist sehr offensichtlich bei uns.
Also auf der Webseite sieht man die offenen Räume
auch.
Ich habe gesehen, die haben dort auch noch Schulungsräume. Also tun die Räume jeweils umgestalten nach dem, was der Anbieter. Da gibt es fixe Abteilungen, die immer so eingerichtet sind.
Also grundsätzlich ist es fix so als Physiotherapie eingerichtet. Wir dienen am Wochenende, die wir zum Teil Kurse anbieten. Kurse im Bereich von der Sportphysiotherapie und von der Orthopädie, also physiotherapeutischer Bereich von der Orthopädie. Und dann die wir einfach den einen Trainingsraum so ein bisschen ummodeln, also als Therapieraum, respektive werden auch viel, sehr, sehr viel praktisch unterrichtet, dass er so kann genutzt werden. Das sind einerseits, also primär ist das der eine von unseren Geschäftsfirmen, wir sind das Viert, wo da eine Seitenfirma aufgemacht hat und das über die eigentlich anbietet. Und wir als andere Inhaber sind da zum Teil involviert, zum Teil nicht. Aber eigentlich ist das wie eine Tochterfirma, wenn man das so will.
Wenn du sagst Inhaber, wie viele Leute sind in der Geschäftsleitung?
Vier. Das sind die vier Gründer, die für mich vier Männer
waren. Das ist das Gründerteam gesehen. Ja. So viel zu der Frauenfrage. Wenn ziehen dann die nächste Frau in Geschäftsleitung nach?
Das ist nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also grundsätzlich ist es ja schon mal so, dass wenn man zu viert in einer Geschäftsleitung ist von einem...
Das ist eigentlich schlecht, dann hast du ja 50-50.
Ja, wir haben da ein bisschen vorgesorgt. Wir haben natürlich einen Fünften drin, der in dem Moment dann dürfte davon mitstimmen, falls es zu einer so einer Pattsituation käme. Das ist unser Treuhänder, den wir da sozusagen in die Situation reingeboxt haben. Ist aber noch nie der Fall gewesen. Wir können zum Glück das bis jetzt recht gut ausdiskutieren. Nein, das Grundproblem ist ein bisschen, wenn man in einer Geschäftsleitung zu viert ist und weitere 5 Mitarbeiter haben mit dem Sekretariatspersonal jetzt, ist das ein bisschen ein Missverhältnis von Chef zu Angestellten, wenn man so will. Das werden wir sicher nicht noch weiter ausbauen. Es stellt sich natürlich dann die Frage, wenn jetzt jemand aus der Geschäftsleitung wird austreten, aus persönlichen Gründen, ob man da grundsätzlich jemanden nachziehen würde. Und wenn man dann das würde wählen, wäre sicher die Diskussion dann, müsste man die führen, ob das vielleicht eine Frau könnte sein, ob es das etwas würde bringen, ob das gewisse Vorteile hat. Sicher nicht wegen der Frauenquote, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so ein Frauenquote-Freund. Aber vielleicht würde es gut tun, das ist durchaus möglich, ja.
Was muss man oder wie muss man heute unterwegs sein als Physiotherapie, dass man erfolgreich ist?
Unterschiedlich. Also es gibt viele verschiedene Strategien, glaube ich, die zum Erfolg können feiern in unserer Branche.
Also darf ich mal etwas fragen? Müsst ihr überhaupt etwas machen? Weil faktisch, wenn du irgendwo einen Termin willst, alle sind immer ausgebucht.
Das ist so.
Also wo fängt der Erfolg überhaupt an?
Die Frage ist ein bisschen, was ist der Erfolg? Ist der Erfolg, einfach eine volle Praxis zu haben und dementsprechend den Cash heimbringen, den man muss haben? Oder ist der Erfolg, wenn man sich in seiner Wunschszene wirklich auch durchsetzen kann und die Zubringer generieren kann, die man gerne hat und die Patienten, die man gerne hat? Ich denke, wenn man so allesfresser ist, dann muss ich vielleicht schon sagen, ist es nicht eine wahnsinnige Challenge im Moment bei der jetzigen Marktentwicklung, einigermaßen erfolgreich zu sein. Und das um auf die erste Frage zu kommen, sind auch die beiden Strategien. Also es gibt im Moment Physiotherapie, die nach der Wachstumsstrategie geht. Es gibt grosse Zentren, die ein Zentrum aufmachen, so wie die Fitnesszentren in der Ostschweiz und in Bern und so. Und immer am Bahnhof und gross und schön und lässig. Und das ist auch wirklich gross und schön und lässig, da will ich gar nicht sagen. Das macht die Kleinen nämlich ein bisschen eifersüchtig, weil da natürlich eine andere Power dahinter ist. Aber dort ist ganz klar die Wachstumsstrategie, das funktioniert sehr gut und die nehmen dann, was reinläuft. Und dann gibt es aber halt andere, die sagen, nein, wir sehen das als nicht, das als unser Produkt und wir wollen uns dort einen Namen schaffen. Und das, denke ich, ist jetzt eher ein bisschen unser Weg, dass man dann mit gezielten Leuten zusammenschafft, ein gezieltes Publikum eigentlich ansteuert, ohne jetzt auszugrenzen, selbstverständlich. Aber auch ganz klar sich dann gezielt weiterbildet, dass man sich dann auch dementsprechend genau dort attraktiv macht. Und das ist sicher auch eine Erfolgsstrategie. Das funktioniert jetzt zumindest in unserem Fall und im Fall von Kollegen, die ich gut kenne, die eine ähnliche Strategie wählen, funktioniert das recht gut. Und es hat in meinen Augen oder in unseren Augen auch eine gewisse Nachhaltigkeit und macht uns mehr Freude so. Aber ich würde nicht sagen, dass Sandra nicht funktioniert. Im Moment funktioniert relativ viel, das stimmt.
Du hast vorher das Wort Cash benutzt. Ich weiss von Physiotherapeuten, dass die haben ja euren Verbandstarif eigentlich, oder? Und die verdienen ja mehr oder weniger Geld, wenn sie am Arbeiten sind. Und von dem her kannst du ja die Marge nicht unendlich aufschrauben. Also von dem her, die Tarif ist gesetzt und wenn du eine Stunde kannst arbeiten, dann verdienst du.
Das ist so.
Jetzt, wo kommt denn der Punkt, weißt, von Anzahl Mitarbeiter, wo du musst sagen, du musst so praktisch so und so viel auslassen, dass es überhaupt rendiert. Schafft ihr, hat da jeder seine eigene Kostenstelle und sind wie eine Gemeinschaft oder schafft ihr in einen Topf hinein, egal wer wie viel macht? Und wie ist das, was ist so das Businessmodell von einer Physiotherapie mit jetzt eben zwischen 7 und 12 Leuten?
Ja, auch da gibt es rechte Unterschiede. Es gibt auch hier sogenannte Praxisgemeinschaften. Da schafft jeder eine eigene Rechnung, jeder hat eine eigene Abrechnungsnummer. Wenn man jemanden anstellt, tut man eigentlich auch über sich abrechnen lassen. Das ist eine Möglichkeit. Wir funktionieren nicht so. Wir tun alle in den gleichen Topf wirtschaften. Und es ist so, dass bei uns jetzt Mitarbeiter einen Fixlohn haben und wir Inhaber werden dann dementsprechend nach unserem Aufwand entlöhnt. Und das kann man aus gewissen Systemen heraus berechnen. Also bei uns hat es schon eine gewisse Variabilität drin. Jetzt ist es natürlich so, das ist absolut so, wir sind völlig deckelt eigentlich in unseren Einnahmen, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen können wir eigentlich nicht mehr oder weniger verdienen, wenn wir nur eine Stunde arbeiten, sondern wenn wir eine Stunde arbeiten, verdienen wir einfach das, was halt den tarifbezogen gezahlt wird. Solange man die Mitarbeiter auslasten kann, ist auch dort grundsätzlich je mehr, desto lohnenswerter. Also man nimmt natürlich irgendwann einmal eine gewisse Größe ein, wo man dann diskutieren kann, ja, ist jetzt der Aufwand, den man mit den Mitarbeitern hat, nicht bald grösser als der Benefit, den man verdient.
Das kennt jeder Arbeitgeber.
Das kennt jeden Arbeitgeber. Und das ist bei uns natürlich nicht anders. Man kann vielleicht grundsätzlich sagen, ein Mitarbeiter, das ist ja auch in der Frage beinhaltet gewesen, sollte etwa 70% ausgelastet sein, damit der kostentragend ist, sagen wir es mal so.
Aber es ist ja so, unabhängig jetzt, du kannst jetzt, also wenn jetzt jemand zu dir kommt und du behandelst ihn eine Stunde lang, dann musst du auf das eingehen, was du behandelst. Du kannst nicht auf deine Ausbildung zählen, oder? Also wenn er etwas will, wo ein Physiotherapeut, der gerade aus der Ausbildung rauskommt, kannst du nicht sagen, ja, ich habe 20 Jahre mehr Erfahrung, also habe ich einen anderen Tarif.
Nein, das könnte man machen, wenn man ihn dazu animiert, das privat zu zahlen. Mhm. Und es gibt definitiv auch Leute, die das machen. Es hat einmal, etwa vor 10 Jahren, wir haben vor 7 Jahren angefangen, ist einmal die Tendenz gewesen, ja, wahrscheinlich geht es in Richtung Selbstzahlen. Und dann kann ich natürlich auch sagen, wenn eine grosse aktive Therapie anbietet, ja, bei mir ist es besser, wie im Coiffeur, da ist der besser halt teurer. Oder der, der meint, er sei besser, ist teurer. Und das könnte man schon machen, man müsste dann aber davon ausgehen, dass die Leute selber zahlen. Das ist nicht ganz unrealistisch bei den Leuten, die 2.500 Franchise haben, weil die zahlen sie so oder so selber. Dort könnte man vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen. In unserem Fall, also wir streben das im Moment zumindest nicht an, auch aus dem Grund, dass wir sehr, sehr viele Sportverletzungen haben. Das sind Unfallversicherungen. Dort sieht dann das Versicherungsmodell wieder ein bisschen anders aus. Der Unfallversicherte oder der, der einen Unfall hat, der ist nicht wahnsinnig gewillt, etwas selber zu zahlen, weil die Unfallversicherung zahlt ja schon alles. Es ist nochmal ein anderes Problem dahinter. Lustigerweise hat Österreich das eine Zeit lang gemacht. Ich weiß nicht, ich müsste mich jetzt genau informieren, wie es bei Ihnen ist. Die haben auf so einen relativ günstigen Grundtarif genommen. Da sagen wir, pro halbe Stunde verdient man 25 Euro. Aber jeden ist frei gewesen, noch etwas drauf zu tun. Und bei mir ist es aber 40 Euro. Und das hat offensichtlich insofern funktioniert, dass lange nicht alle immer zum Billigsten gegangen sind. Wie das ja eben.
Die Frage ist, ob man es denn gewusst hat. Weil alles, was jetzt Krankenkassen übernimmt, also du gehst, wenn du weißt, das ist drin, dann ist nicht zuerst, wo du fragst, wer was kostet, sondern du bist einfach mal froh, du darfst es machen. Und wenn es in deinen Leistungen drin ist, dann nimmst du es, oder?
Das ist definitiv so. Und das ist auch, es ist dankbar. Also, es hat natürlich gewisse Problematiken, das System, dass man eben halt deckelt ist in den Einnahmen. Handgerum, wir müssen eigentlich gar nie und will ich gar nie über irgendwelche Preise diskutieren. Ja. Und wir haben eigentlich.
Was auch schön
ist. Was sehr schön ist. Und wir haben eigentlich auch nie Probleme mit Rechnungen. Also, die Rechnungen, die wir stellen, die werden gezahlt. Und das ist eigentlich. Das ist eine gewisse Sicherheit auch wieder, was einem gibt.
Wir betreiben den Marketing. Ich habe gesehen, die haben ja ganz viel, was ihr schlussendlich anbietet. Ich nehme an, das hat eben mit den verschiedenen Leuten zu tun, mit den verschiedenen Ausbildungen. Gibt es da eine Vermarktungsstrategie? Weil es ist natürlich schon ein Unterschied, wahrscheinlich, wenn du 3 verschiedene Physiotherapien nimmst, je nachdem, was du für Leute hast, bietest du andere Sachen an. Wie kannst du das in den Markt austragen? Weil wenn ich auf eure Homepage gehe, dann ist es in erster Linie schon öfter mal eine Physiotherapie. Ist das Mund-zu-Mund-Propaganda? Wie machst du Marketing? Wie findest du die Leute aus diesem Bereich?
Ja, also wir haben da schon verschiedene Evaluationen gemacht. Das letzte, was wir gemacht haben, ist wirklich eine Evaluation bei unserer jetzigen Kundschaft, wie sie zu uns gefunden haben. Und das deckt sich auch mehr oder weniger mit den Aussagen von vorgehenden Publikationen, die nicht von uns gekommen sind, dass eigentlich Mund-zu-Mund und direkte direkte Zuweisung durch den Arzt machen sehr, sehr viel aus. Also immer im Bereich von 90%. Und dann muss man sich natürlich fragen, okay, will man jetzt auf die anderen 10% wahnsinnig Wert legen, die dann in Form von irgendwelchen medienwirksamen Geschichten könnte basieren? Oder will man einfach schauen, dass, bös gesagt, das Networking mit den zuweisenden Ärzten möglichst gut ist und Mund-zu-Mund-Propaganda hoffentlich gut ist aufgrund von der Qualität, die man halt liefert. Und wir haben uns schon primär auf das fokussiert. Also wir
machen... Gibt es da irgendwelche Bestechungsmodelle? Bei der Frauenarzt weiss ich, wir haben schon für so viele Branchen geschafft. Ein Frauenarzt hat mir mal erzählt, da hat die Pharmafirma, die du Bestellungen bekommen hast, hat er den Fax gerade dazu geschenkt. Ja. Also ja. Wenn ihr jetzt Zuweiser habt, was gibst du denen?
Was ich denen gebe? Das ist eine gute Frage. Das ist eine absolut berechtigte Frage, selbstverständlich auch. Wir kennen sie natürlich privat zum Teil, was dazu kann führen, dass man mal das eine oder das andere Bierli ausgibt, wenn man etwas zusammen gucken, trinken, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Was man am Anfang macht dann diesbezüglich, und das ist nicht zu unterschätzen, ist, dass wir einmal im Jahr so ein Event gemacht haben. Das ist die Fußball-WM gesehen, haben wir das als Anlass genommen, das Finale bei uns zeigen und grillieren vorne dran. Und haben dann schon eigentlich die Zubringer, also die eingeladen, die wir als Zubringer schon haben, vor allem.
Wenn sie eigentlich marketingtechnisch sind, deine Kunden eigentlich deine Zulieferer.
Wenn man das so
will. Ja, mit Kunden kommen wir ja eh, auch den Kunden. Aber Zwischenhandel ist eigentlich der Zulieferer.
Das ist so, ja.
Ich habe gesehen, die haben starke Partner. Also das sind ja meistens im Sportmedizinischen daheim, Deutschlandskliniken etc. Hat das auch mit deinem Hintergrund zu tun?
Das hat mit unserem Hintergrund zu tun. Ich muss vor allen vier sprechen. Erstens haben wir mit vielen von diesen Leuten zusammen geschafft. Oder zusammen Sport treiben oder gegen sie Sport treiben. Das ist meistens mindestens so verbindend. Auch dass sie vor allem das Bierli nach dem Match stehen. Und es sind eigentlich ein Großteil von diesen Partnerschaften sind berufliche und private Beziehungen vom Vorfeld schon. Wo man aber, und das ist ganz wichtig, dann natürlich weiterführt, und es ist ja so, dass die Firmen, respektive die Spitäler oder die Ärzte, die bei uns auf der Homepage stehen, eigentlich ziemlich repräsentativ sind für unsere Zuweiser. Und das schätzen wir sehr. Und zum Teil, wenn man auf ihre Homepage geht, sieht, das finden wir dort vielleicht sogar unsere.
Aber weißt du, wie wird das abgemacht? Ist ja schlussendlich, wenn ich jetzt dich kenne, oder ich jetzt als Arzt, schicke ja meinen Patienten wahrscheinlich dort an, wo ich das Gefühl habe, dort wird mir am besten geholfen. Mm. Jetzt kann ich dich persönlich vom Bierle kennen, aber ich kenne die anderen 6 oder 7 nicht.
Yeah.
Gibt es da irgendwie eine schriftliche Vereinbarung? Oder ist das oft, irgendwann spielt sich das ein, dass du findest, ja, nachdem wir den Zehnten von dem bekommen haben, machen wir ein Label auf der Homepage?
Nein, also Vereinbarungen darf man diesbezüglich eigentlich nicht. Es ist sowieso rechtlich ist es ein bisschen heikel, als zum aufs Erste zurückkommen. Ich darf eigentlich nicht explizit einen Arzt empfehlen und die Ärzte dürfen nicht explizit Physiotherapeuten empfehlen.
Aber es wird tagtäglich gemacht.
Wird gemacht. Wir müssen nicht darüber diskutieren. Man muss dann korrekterweise sagen, ja, ich würde dort noch gehen, aber Sie können auch im Telefonbuch nachschauen, alle anderen sind auch gut. Man kann es dann so ein bisschen umschiffen und sagen und das nicht explizit empfehlen. Wenn das aber zu so einer Vereinbarung, respektive zu so einer Zusammenarbeit kommt, ist es im Regel schon so, dass man den Leuten anruft und sagt, schau jetzt mal, wir haben ja eigentlich relativ das gleiche Klientel und magst du dich erinnern, der XY und so und der kommt ja wieder und ich schicke ihn dir und so, komm, wir uns doch verlinken auf der Homepage. Funktioniert das eigentlich so und eben bei diesen Leuten, weil wir uns persönlich kennen, ist das eigentlich grundsätzlich auch nie ein Problem gewesen. Und ich glaube wirklich auch ein bisschen, ich meine, wenn natürlich jetzt ein Kollege von mir sich beim Skifahren als Kreuzband reißt, dann ist es schon auch so, dass wir dann eher halt zu den Partnern verweisen, die dann auch wieder zurück zu uns verweisen.
Das
ist normal, was ja gang und gäbe ist schlussendlich.
Ja. Ein bisschen zu deiner Ausbildung. Du hast Physiotherapeut gelernt an der Podesta-Schule.
Ja.
Genau, und nachher hast du eigentlich, kann man sagen, eine Physiotherapeuten-Karriere angelegt.
Oh, wenn es denn das gibt, ja.
Also du bist zumindest im Universitätsspital, bist Abteilung Chirurgie gewesen und dann bist du Leiter Physiotherapie gewesen von der Rennbahnklinik.
Ja, ich bin zwischen zu kurz noch einfach normaler Mitarbeiter gewesen in der Rennbahnklinik, bevor ich dann ins Leitungsteam
Was ist denn der Unterschied vom Leiter?
Die Rennbahnklinik ist ein Betrieb mit etwa dazumal 17 Mitarbeiter, 18 Mitarbeiter, um das herum. Und die haben ein Leitungsteam von 3 Physiotherapeutinnen, die das Bindeglied sind zur Geschäftsleitung, wo das Personalwesen, wo, das Ausbildungswesen, wo das Weiterbildungswesen unter sich haben, Qualitätssicherung, all diese Sachen. Und das sind dort Physiotherapeuten gewesen, die auf dem Papier eine 30%ige Anstellung in der Leitungsfunktion hatten und eine 70%ige Anstellung in der ursprünglichen Funktion als Physiotherapeut am Patient. Und dort hat es dann halt irgendeinen Wechsel gegeben und ich bin dann nachgezogen worden und bin dort primär für Finanzen und Qualitätssicherung, nicht für die Finanzen, für die Mitarbeiter und Qualitätssicherung zuständig gewesen. Und habe das gemacht. Das war für mich sehr eine lehrreiche Erfahrung gewesen, weil es halt dann zusätzliche Erfahrungen mit sich bringt, die nicht von dem Business können, das ich bis jetzt ausschließlich geschafft habe, mit der ich weiterbildet und apropos Karriere hat es mir dann eben aufgezeigt, was ich nicht unbedingt will. Das ist zum Teil auch sehr dankbar.
Und was ist das?
Ich habe gemerkt, ich will nicht langfristig das Bindeglied sein zwischen einer Geschäftsleitung und meinen Mitarbeitern. Weil schlussendlich man dann halt sehr, sehr häufig Interessen muss verfolgen, die unter Umständen nicht unbedingt die eigenen Interessen sind. Man hat vielleicht Interessen oder man kann die Begehren der Mitarbeiter fast besser nachvollziehen als die von der Geschäftsleitung. Muss aber logischerweise aus Solidarität zum Geschäft eine andere Meinung vertreten. Und der Spagat, den finde ich interessant, lehrreich. Man entwickelt Strategien, wie man es beiden kann recht machen kann. Aber langfristig tue ich eigentlich lieber das unterstützen, was ich wirklich unterstützen kann.
Aber es war sicher eine gute Schule gewesen.
Das ist es auf jeden Fall
gewesen. Was war denn der Grund gewesen, oder der Sprung in die Selbstständigkeit, dass du das Risiko eingegangen bist?
Ja, der erste ist mir gesehen, dass es in meinen Augen gar nicht so ein grosses Risiko war. Wie man jetzt vorhin auch schon gesehen
hat. Hat der Physiotherapeut, wenn er eine Klinik schafft, ein Berufsverbot, also ein Konkurrenzverbot?
Nein, haben wir nicht
gehabt. Okay.
Nein, haben wir nicht gehabt. Ich habe aufgrund von der Leitungsfunktion einfach eine relativ lange Kündigungsfrist gehabt. Mhm. Aber das hat sie es eigentlich noch angenehm gemacht. Dann haben wir ein bisschen mehr Planungszeiten gehabt. Und das hat sie es vor allem insofern angenehm gemacht. Also, die Trimbach-Klinik ist nach wie vor ein sehr guter Partner für uns, dass man dann mit in sehr Guten dann auch gegangen ist. Aber ausschlaggebend ist eigentlich genau das gesehen, was ich vorhin gesagt habe. Also, man sieht dann im Beruf, ich habe dort 13 Jahre Berufserfahrung gehabt, plus minus. Man hat schon einiges gesehen, noch lange nicht alles natürlich, aber schon einiges gesehen. Man weiß bei gewissen Sachen schon, wie man es vielleicht selber ein bisschen besser machen könnte. Oder man hat das Gefühl, es wäre dann besser so. Man hat vielleicht keine Lust mehr, sich gewissen Normen zu unterwerfen. Und schlussendlich ist es halt schon so, dass gerade auch wenn man das Lohngefüge anschaut, da muss man kein Held draus machen, ist man als angestellter Physiotherapeut, weil es halt eben Einnahmequelle schon deckelt ist, ist irgendwann einfach fertig und man hat keinen Einfluss mehr, da irgendetwas da zu ändern, sei es mit Innovationen, sei es mit einem grösseren Umfang oder was auch immer. Und die Kombination hat dann bei mir dazu geführt, dass ich denke, ich fange mir mal einfach Überlegungen machen in die Richtung. Und dann ist der grosse Zufall gekommen, dass es drei von meinen Mitarbeitern sich die Überlegungen auch gemacht haben. Ich habe das so halb gemerkt. Jetzt bin ich ein bisschen politisch ins Problem gekommen, dass es Mitarbeiter gewesen sind und ich in der Leitungsfunktion. Aber grundsätzlich ist das dann gut gegangen. Habe ich es da gefunden. Und halt der grosse Vorteil ist, dass wir zu viert, wo wir den Wechsel gemacht haben, als wir es alle kennt haben, im Privaten, aber halt eben auch im Geschäftlichen. Das ist ja häufig so ein Problem. Zwei Kollegen machen einen Beizuf und dann verstreiten sie sich, weil sie gemerkt haben, dass sie nicht die gleichen Vorstellungen bei den Finanzen haben oder was auch immer. Und das haben wir natürlich nicht können ausschließen, aber es ist doch, wir sind davon ausgegangen, dass das gut kann funktionieren. Und bis jetzt hat sich das zumindest bewahrheitet.
Jetzt bist du schon lange auf diesem Beruf. Was hat sich verändert in dieser Zeit, seit du angefangen hast?
Der Tarif, aber nur ganz, ganz wenig.
Du, mich korrigieren, aber ja. Die sind verbandsmässig, sind doch nicht wahnsinnig gut organisiert, nein. Oder? Ist das, die müssten auf zusammen stärker können auftreten.
Ich gebe recht, aber ich muss ein bisschen aufpassen, da jetzt nicht in der Öffentlichkeit den Verband anzuprangern, weil ich selber bin im Verband, aber mache nichts dafür. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man bellt, aber nicht macht. Ja, wir haben nicht eine wahnsinnig starke Lobby, das ist ja so. Ja. Und jetzt zu der Corona-Zeit haben sie dann auch noch ein bisschen mit anderen Sachen zu tun. Jetzt passiert da erst recht nichts mehr. Das ist ja so. Aber der Beruf würde ich jetzt mal sagen, hat sich wirklich nicht so wahnsinnig, der Beruf per se hat sich nicht so wahnsinnig verändert. Ich glaube, ich oder wir als Therapeut oder wir als Praxis uns hoffentlich schon ein bisschen. Ja. Aber es haben sich zwei, drei politische Sachen ein bisschen verändert. Eine Zeit lang, oder als ich angefangen habe, auch sogar noch mit der Selbstständigkeit, ist es so gewesen, dass es egal war, wie lange man behandelt hat. Man hat einfach den Tarifpunkt bekommen. Und dann haben wir gemerkt, dass es da gewisse Praxen gibt, die im 20-Minuten-Rhythmus arbeiten, um halt eben genau gewinnoptimierend arbeiten, und dann hat man dann ein bisschen eine Regel wollen schieben. Im Zeichen von der Qualitätssicherung hat dann so politische Vorstöße gemacht, die jetzt zum Teil schon wieder sehr in Diskussion sind, die aber dazu geführt haben, dass es kurzfristig nicht möglich ist, der 20-Minuten-Rhythmus. Es gibt mittlerweile Praxen, die 25-Minuten-Rhythmus macht, weil das ist jetzt eine Schlupfloch. Also hat sich politisch ein bisschen etwas da, und von der Qualität her kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass die sich insofern nicht wahnsinnig geändert hat, dass das in der Medizin grundsätzlich und in der Orthopädie und der Traumatologie, wo ich oder wo wir vor allem daheim sind, ist vieles auch ein bisschen Trends unterstellt. Da kommt dann wieder das Taping und dann kommt wieder alles Faszien und dann plötzlich wieder alles Muskeln und dann muss man wieder Gelenk mobilisieren und dann muss es ein Jahr später muss es unbedingt knacksen. Und das ist wie bei der Converse-Durchschuhe, all 20 Jahre ist das wieder in, haben wir das Gefühl. Und natürlich gibt es da noch Verbesserungen und wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch gerade in der Wissenschaft ist unser Beruf jetzt nicht wahnsinnig fortschrittlich unterwegs.
Was würdest du einem jungen Menschen raten, der sagt, ich will Physiotherapeut werden? Was ist der Challenge?
Ich würde grundsätzlich einmal fragen, wieso er das will werden, ob er eigene Erfahrungen mit diesem Beruf gemacht hat oder was ihn sehr interessiert, und ein bisschen hoffen, dass er dementsprechend die Fragen bejahen kann. Also, dass es wirklich aufgrund von eigener Erfahrung passiert, finde ich grundsätzlich eine gute Voraussetzung. Aber es muss sich natürlich nicht jeder verletzt haben, um das können werden. Das ist so, das wäre ein bisschen fatal. Wenn jemand in der Ausbildung drin ist, oder respektive, wenn er mit der Ausbildung fertig ist, empfehle ich sehr, oder bin ich sehr ein Verfechter davon, zuerst einmal in die grossen Kliniken zu arbeiten und einmal die ganze Bandbreite, oder zumindest die Bandbreite von der Berufsrichtung, die es interessiert, einmal anzuschauen, und nicht gerade in einer Privatpraxis und nicht gerade in kleinen Teams. Ich glaube, wir sind eine Berufsgruppe wie viel, die sehr viel voneinander lernen kann. Mitarbeiter voneinander, von den Vorgesetzten und so weiter, oder von den Ärzten, und die Zusammenarbeit findet einfach in grossen Zentren mehr statt als in kleinen Zentren.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, gerade jetzt bei den Physiotherapeuten, eben die Osteopathie hat sich extrem stark etabliert in den letzten Jahren. Die sind ganz klar Physiotherapie bleiben, auch wenn du vielleicht noch Weiterbildungen gemacht hast oder das auch anbietet, aber das schreibt es so nicht aus. Was ist der Grund gewesen, dass du ganz klar gesagt hast, ich bleibe auf dem?
Ja, also grundsätzlich sehen wir sogar, wenn man es genau nimmt, die wir nur einen kleinen Bereich von der Physiotherapie abdenken. Also wir haben eigentlich, wie gesagt, traumatologische und orthopädische und vielleicht noch ein bisschen rheumatologische Patienten und zum Beispiel das ganze Feld von der Neurologie, von der Pädiatrie, von der Gynäkologie, von der Geriatrie, die wir nicht abdecken. Und von der Osteopathie als Spezialrichtung auch nicht. Das liegt einerseits daran, dass niemand von uns die Ausbildung hat, aber das ist natürlich bewusst gewählt. Andererseits ist es so, dass ich oder wir alle das Gefühl haben, wie auch bei den Ärzten macht das Sinn, in unserem Bereich sich zu spezialisieren, um dann halt wirklich spezialisiert zu sein, dann auch auf diese Verletzungen. Und da komme ich wieder darauf zurück, ich arbeite gerne mit einem Orthopäd zusammen, weil ich auch das Gefühl habe, wir reden ein bisschen vom Gleichen, weil das meine letzten 15 Jahre Berufserfahrung auch gewesen sind und meine letzten, sage ich jetzt mal, 5 Weiterbildungen sich auch in diesem Bereich bewegt haben. Wenn ich jetzt hier stark in die Breite ging, oder wir als Praxis, würden wir einerseits ein bisschen Kompetenz in diesem Spezialgebiet verlieren. Und in einem Raum wie Basel, wo es ja so viele andere Anbieter hat, ist das auch problemlos möglich. Wenn man natürlich irgendwo in Duggingen eine Praxis hat, dann muss man wahrscheinlich nehmen, was kommt. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass man sich in die Breite orientiert. Das ist aber bei uns nicht der Fall. Und jetzt Osteopathie im Speziellen. Ich habe gute Freunde, die Osteopathen sind. Es ist auch nicht, ich persönlich sehe mich dort nicht so in diesem Bereich. Ich bin jemand, der gerne Fakten hat, sofern es denn Fakten gibt in der Medizin, der gerne mit Handfestem arbeitet, wo mich auch lieber mit so Sachen, ich tue mich lieber mit Muskelbändeln, mit Sehnen, mit Knochen befassen, als mit inneren Organen oder mit Energiebahnen oder mit Sachen, die ich selber nicht so wahnsinnig den Bezug dazu haben. Also es ist schlussendlich auch eine persönliche Einstellung. Und Ja, ich glaube, es ist nicht nötig. Es ist vor allem dann nicht nötig, wenn man mit diesen Leuten zusammenarbeitet. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass jemand zu mir kommt, wo ich nicht abholen kann mit meiner physischen Art, dann tue ich das sehr gerne weiter vermitteln und zu meinen Kollegen vermitteln und umgekehrt.
Wie nehmt ihr jetzt die Corona-Krise wahr?
Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Lustigerweise mittlerweile nicht mehr stark. Also natürlich,
Die Leiden der Menschen bleiben.
Es gibt zwei, drei lustige Veränderungen, die wirklich eigentlich logisch sind, wenn man retrospektiv das Ganze anschaut. Und wir haben relativ viel Unfall. Verletzungen, jetzt wird nicht mehr geschaut, jetzt wird nicht mehr Handball gespielt, es wird zwar wieder Ski gefahren, aber viel anderes nicht gemacht. Das heisst, es gibt schlichtweg weniger Unfälle. Das heisst, wir haben auch weniger Leute, die wegen Unfallverletzungen kommen. Wir haben aber gleich viele Leute, die kommen. Das zeigt Statistik. Und wenn man das genau anschaut, sind das jetzt halt wirklich, das klingt so blöd, aber es ist so die Homeoffice-Leiden. Also jetzt sind es halt Überlastungen im Nacken oder im Rücken oder schlechter Stuhl, blöder PC. Und es hat wirklich ein bisschen eine Umverteilung gegeben von akuten Unfallverletzungen zu chronischen Sitzbeschwerden zum Beispiel. Das heisst, wir merken es von dem her ein bisschen von der Thematik, aber nicht von der Masse. Wir haben natürlich im ersten Lockdown haben wir auch kurz müssen stark reduzieren, was einmal geheissen hat, jetzt nur noch notfallmässige Patienten behandeln. Da sind wir ein bisschen Opfer geworden von unserer eigenen Ausrichtung. Also wir haben eigentlich keine Notfallpatienten. Also die Leute kommen zu uns, weil es besser soll werden und nicht, weil es schlechter wird, wenn sie nicht kommen. Das haben wir dort ein bisschen gemerkt, jetzt merken wir nichts nicht. Wir haben tagelang Masken an, das gibt einen Sinn, viele andere müssen das auch machen, das ist nicht wahnsinnig schlimm für uns und wir hoffen, dass es bald wieder weggeht, aber lustig ist eigentlich nicht beruflich. Also beruflich sind wir relativ wenig davon betroffen.
Gerade jetzt in der Homeoffice-Zeit haben sich ja unglaublich viele mit Videoschulungen und Videoturnen haben sie sich an die Bevölkerung gewandt. Wie gross siehst du die Chancen mit, oder auch Gefahren von YouTube, wenn sich einer selber tapet?
Jetzt gerade beim Tapen sehe ich sie nicht gross die Gefahren. Ich würde es vielleicht dann, also beim Tapen müssen wir ein bisschen verifizieren, dass wenn man jemanden tapen will, dass vielleicht ein Sport eventuell gerade noch möglich ist nach einer physischen Verletzung, dann kann man natürlich schon Fehler machen, wenn es darum geht, irgendein fragiles Gelenk zu stabilisieren mit Tape. Aber die Leute, die sich da selber tapen, das sind die irgendwelche Schmerzsyndrome wegtapen wollen und das funktioniert oder das funktioniert nicht. Mhm. Und was kann passieren?
Man kann nicht kaputt machen.
Nein, man kann nicht kaputt machen. Es ist vielleicht, wenn man schlussendlich dann aufgrund vom Tape dann viel mehr macht, als man sonst machen würde. Aber meistens hören die Leute dann trotzdem wieder auf, wenn es weh macht. Also da sehe ich jetzt keine grosse Gefahr. Das ist für die Tape-Industrie sicher gut und für YouTube wahrscheinlich auch. Aber es ist auch nicht etwas, was uns Angst macht, dass wir das Gefühl haben, die Leute können sich jetzt mehr selber behandeln und kommen nicht mehr so zu uns. Das ist mehr so eine lustige Zeiterscheinung, glaube ich.
Kommen wir noch schnell ein bisschen auf dich als Person. Mhm. Du bist eben... Nein, das nimmt mich noch Wunder. Sportbetreuung. Mhm. Die haben Badminton, die haben Curling, Handball, Gladiators, also Football, Volleyball, Handball. Genau.
Ja.
Welche Sportart hat am meisten Verletzungen oder braucht am meisten Physiotherapie?
Also von denen ganz klar der American Gladiators.
Also das ist, ich habe jetzt gedacht, das ist so ein totales Vorurteil.
Nein, aber das ist kein Vorurteil, das ist
wirklich so. Das ist wirklich so.
Das ist wirklich so, da kann man davon ausgehen, dass man ein-, zweimal pro Match mit einem ins Spital muss, weil da gehen Schultern aus oder brechen Schlüsselbein. Das ist wirklich so. Ich bin nicht ganz sicher, ob es auch damit zusammenhängt. In der Schweiz ist das ein Randsport.
Ich kann gar sagen, also das wäre ja nicht möglich in Amerika. Also das hat mit der physischen, wenn du auf das antrainierst, dann
musst du das können aushalten. Es ist sicher so, behaupte ich jetzt, und ich hoffe, die reissen mir nicht den Kopf ab, wenn ich jetzt das so sage, dass du relativ viel bescheiden trainiert sind für die Impacts, die dann auf sie zukommen. Und dass das sicher dann auch noch verletzungsgefährdend ist.
Und sicher auch Technikfrage. Wie technisch dass du besser bist, desto mehr kannst du wahrscheinlich das...
Genau. Yeah. Genau. Und sonst ist es aber ist es sicher Handball, wo verletzungsgefährdeter ist als Volleyball jetzt in dem Sinn. Volleyball, wo aber sehr große sehr, sehr viele Überlastungsproblematiken können entstehen. Vor allem halt, wenn es in jungen Jahren intensiv trainiert wird. Also das 15-jährige Mädchen oder die 15-jährige Frau, die viermal in der Woche trainiert, die hat dann doch schnell einmal Schulter- und Knieprobleme. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel präventiv arbeiten beim Volleyball und prophylaktisch arbeiten. Beim Handball ist es dann doch auch schon eher, dass dann mal etwas aushängt oder mal etwas aufplatzt. Und Badminton und Curling, das sind eigentlich so Eventbetreuungen gewesen. Das ist sicher nicht verletzungs-, also Curling gar nicht eigentlich. Was, das legt einmal einen auf den Eis. Ja, wir haben dort eigentlich ausschließlich irgendwelche.
Ja, also eben, was hast du denn überhaupt gemacht?
Es ist eine ganz schöne Anekdote. Also, es gibt verschiedene schöne Anekdoten. So muss man sagen, Curling, das ist die Waliser Mannschaft, die ist dort gewesen. Mhm. Es war eine Europameisterschaft in Basel. Mhm. Und, also, erstens habe ich die wirklich kein Bitz verstanden. Und meinen Berufskollegen ist es genau gleich gegangen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wenn es wein kommt, dass wir einfach mal auf den Bauch legen und dann am Rücken massieren, weil das ist das, was in der Regel wollen. Und das sind wirklich also relativ unsportliche Leute gewesen, wenn man das so sagen darf. Und ja, mit Sportverletzung hat das dann wirklich eigentlich nichts mehr zu tun. Das kann man so sagen. Und Badminton ist insofern ein bisschen, das ist das internationale Turnier von Basel, wo immer ein paar Europäer und sehr viele Asiaten hat. Und lustig ist dort, dass man halt auch ein Verständigungsproblem häufig hat bei den asiatischen Spielern. Dort muss man aber eigentlich das Spielfeldbetreuung machen. Und dort gibt es doch dann immer wieder, dass irgendwie einen umknickt, übertrampt. Und dann hat er vom Reglement her sehr, sehr wenig Zeit, um sich um das Problem zu kümmern. Und da geht es eigentlich mehr darum, zu entscheiden, soll er weiterspielen oder soll er nicht weiterspielen. Also dort macht es Sinn, wenn man so gewisse Tools hat, relativ schnell können zu entscheiden, ob jetzt das noch verantwortbar ist, ob der Knöchel gebrochen
sein. Ach, dann sind ihr eigentlich wie, wenn ein Festival ist, gibt es da immer so ein Zelt mit dem Roten Kreuz.
Ja, das ist es.
So ziemlich Damen, oder? Und ihr sind das bei den Spitzensportveranstaltungen.
Also bei der Veranstaltung ist das definitiv so. Und dann häufig hat man dann vor dem offiziellen Start und nach dem Ende des Turniers haben wir dann schon aufgehoben, dass man regenerativ mit diesen Spielern schafft oder präventiv mit denen oder vorbereitet mit diesen Spielern schafft vor dem Turnier. Aber während dem Turnier ist man wirklich so ein bisschen Samariter dort, wo halt einfach orthopädie-spezifisch interveniert, wenn es irgendetwas zu intervenieren gibt.
Wie fest kann ein Physiotherapeut einwirken? Wenn ich jetzt, nehmen wir einen Roger Federer, der spielt jetzt gerade nicht, aber der Nadal hat jetzt gerade einen harten Fight gehabt in der Nacht. Und wenn jetzt der 3 Stunden auf dem Platz steht und einen harten Match gehabt, dann jeder normale Sportler kann am anderen Tag kaum mehr laufen. Es ist ja nicht so, dass es einen nicht würde spüren. Mhm. Wie fest im Prozent kann dort eine Physiotherapie, wenn er gerade nach dem, oder ein Physiotherapeut, wenn er gerade nach dem Match kann Einfluss nehmen? Wie fest kannst du in der Regeneration dort wirklich das verändern?
Also in Prozent sagen kann ich das nicht, weil es ist extrem abhängig davon, hat der Nadal zum Beispiel mit seinen klassischen Kneubeschwerden am Ligamentum Patella, dort kann man sicher viel, viel mehr Einfluss nehmen, prozentual gesehen, jetzt, wie wenn einer einfach ein bisschen auf der Schnur ist und halt einfach ein bisschen muskulär muss behandelt werden. Grundsätzlich schätzen das die Sportler sehr.
Also ist es mehr eine mentale Sache oder ist es wirklich auch, kannst du auch wirklich...
Nein, man kann schon. Man kann muskulär, kann man sich regenerativ wirken, das merkt man deutlich. Und man kann vor allem aber dann, wenn so leichte Überreizungen schon bestehen, dann kann man relativ viel machen, mit relativ intensiven Therapien kann man so einen vielleicht noch durch ein Turnier bringen. Was ganz klar ist, wenn einer dann ein bisschen ans Limit kommt, körperlich, irgendwann braucht er eine Pause. Und was jetzt, wenn man das Tennis anspricht, dann häufig halt nicht geht, ist ein Turnier nach dem anderen, vor allem wenn sie dann nicht mehr weiter können. Und entweder sie verlieren dann in der nächsten ersten Runde und sagen, ja, das war extra, der hat eine Pause, vielleicht ist es auch so, ist noch schwierig zu sagen. Oder es ist halt wirklich nicht mehr gegangen. Aber ich denke, so durch den Turnierprozess durchkriegen, das kann man schon. Und aus eigener Erfahrung sind das halt schon bei den Handball-Europameisterschaften, zum Beispiel, wo wir dabei waren, wo dann halt ein Spieler irgendwie eine Tomate kassiert, also einen Blutenguss kassiert im ersten Spiel und der sollte dann aber unbedingt wieder spielen. Und dann kann man das als Spieler kann man das schon beeinflussen. Also dann kann man das regelmäßig behandeln. Und ob jetzt das im Kopf stattfindet oder ob jetzt das wirklich weniger gespürt, wenn das nächste Mal drauf rumkommt, können wir ja schlussendlich gerne wirklich beurteilen. Aber er macht es zumindest eher, als wenn man es nicht macht. Also man hat da schon einen Einfluss.
Jetzt kommen wir zu dir als Sportler. Eben, du bist ein hervorragender Curler.
Ja, genau. Wahnsinnig.
Du bist Handballer gewesen. Ja. Genau. Ist das deiner Größe geschuldet? Oder wie bist du zu diesem Sport gekommen?
Nein, das ist nicht meiner. Ich bin, glaube ich, einfach als Bub, haben meine Eltern gefunden, da muss jetzt etwas machen, sonst verlieren wir die Nerven mit dem. Und mein Vater hat Biologie studiert und einen Studienkollege, der sehr intensiv Handball gespielt hat. Er hat sich daran erinnern. Meine Eltern hatten keine Affinität zu irgendwelchen spezifischen Sportarten.
Aber der Handball ist ein harter Sport.
Ja.
Man sieht es von außen nicht so, aber also Kreisläufer, das ist da gut.
Das ist so, ja.
Hat dir das gefallen?
Mir hat das gefallen. Also, Nein, doch, mir hat das gefallen. Mir hat das vor allem dann gefallen, wenn man so clever war, dass es einem anderen weniger gemacht hat wie einem selber, was mir heitlich gelungen ist.
Hast du die Kunden schon stammen
an? Ja, ein bisschen ist das definitiv so. Nein, ich habe es wirklich lange gemacht und habe das auch gerne gemacht. Und natürlich, wenn ich noch lieber gekämpft hätte, dann wäre ich in den Kampfsport angegangen. Das ist dann schon nicht gewesen. Also die Dynamik vom Sport und vor allem der Teamspirit, wo der Teamsport mit sich bringt, da hat mir sehr gut gefallen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich als Kleiner hätte von Basketball spielen, dann würde ich jetzt so hocken und sagen, ich habe eine tolle Basketballzeit gehabt und beim Fußball wäre es wahrscheinlich auch ähnlich. Also, mir gefällt das alles.
Aber die aktive Bewegung und der Sport grundsätzlich.
Das gefällt mir. Und die Identität vom Handball, dass es nicht, also wir haben im Handball so gut wie keine Rassismusprobleme, wir haben keine Schlägereien während dem Match, oder zumindest auf sportlicher Ebene und nicht sonst. Und wir haben, ich glaube schon, es ist von der Gesellschaft her finde ich das auch ein angenehmer Sport, sagen wir es mal so. Ich erlebe es jetzt ein bisschen mittlerweile.
Aber bist du noch dabei? Also jetzt ist ja gerade Handball-WM gesehen.
Genau.
Bist du noch mitfiebern?
Ja, ich schaue dann, also die Match habe ich zum Teil geschaut, zum Teil nicht. Sie sind halt häufig auch zu Zeiten gesehen, wo man sie dann zumindest live als Arbeitstätiger nicht unbedingt schauen konnte, aber ich habe sie zum Teil nachgeschaut oder auch geschaut. Ich bin jetzt vor allem als Trainer involviert, ich tue kleine Buben und kleine Mädchen trainieren. Und das macht mir sehr Spass, das finde ich toll, mit denen zu arbeiten. Und eben gerade dort erlebe ich jetzt bin ich wieder nach einer längeren Pause an diesen Turnieren mit vielen Eltern und vielen kleinen Kindern. Und das finde ich immer sehr, sehr gewinnende Anlässe, sehr, sehr tolle. Da wird vielleicht die Mutter noch den Kuchen backen, wo dann verkauft wird und alles. Also ich finde, das hat noch etwas Authentisches, etwas Wahres, etwas Tolles.
Apropos Kinder, du hast auch Family?
Ja.
Drei Kinder, gell?
Ja.
Wenn jetzt eins von der Ritti geht, kommt es denn zu dir oder geht es zur Mami?
Ja, kommt auf einmal, dort steht.
Sagen, der Papi, das ist der Doktor, weißt du, so, im Kopf.
Es gibt beim Sohn gibt es vielleicht zwei, drei Sachen, die ich muss machen muss. Das sind Nägel schneiden und Sprissen rausnehmen, weil er, glaube ich, einfach meine Frau zwei, drei Mal ein bisschen zu fest zugelenkt hat. und Pflasterli. Also, ich glaube, auf die Kinder sagen, ich mache es lieber wie meine Frau. So muss man es, glaube ich, sagen. Ich finde es eigentlich, wenn einer ein Loch im Kopf hat, finde ich es fast noch spannend, das irgendwie zuzukleben, probieren. Meine Frau findet, Jesus Gott, hilf mir. Von dem her landen sie dann vielleicht schon eher bei mir, wenn ich dann rum bin. Aber ich glaube, das liegt mehr an mir als an den Kindern. Ich glaube, ich will auch nicht meine Frau.
Warum bist du denn nicht Arzt geworden?
Ey, das ist eine gute Frage. Ich glaube wirklich, der Berufsweg hat mich dort ein bisschen abgeschreckt. Ich wollte gerne arbeiten, habe zwei, drei gute Kollegen gehabt, die das gemacht haben und wo ich dann schon zwei Jahre geschafft habe, haben sie immer noch studiert. Aber grundsätzlich thematisch kann man sich die Frage schon stellen. Ich habe das auch interessant gefunden. Ja.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Das ist eine sehr gute Frage. Und was ich wirklich nicht beantworten kann. Im Moment bin ich sehr zufrieden dort, wo ich bin. Fühle mich sehr wohl in dem Umfeld, wo ich arbeite. Ich glaube aber eher nicht, dass ich meine Pension in dieser Position wieder erlebe. Was aber kommt, ist für mich, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich bin aber auch kein Mensch, der unbedingt die nächsten 20 Jahre geplant haben muss. Ich bin recht, für mich stimmt es recht, wenn ich sage, die nächsten 2 Jahre ist es wahrscheinlich so, wie es jetzt ist, und dann schauen wir dann nochmal. Ich weiß es wirklich nicht.
Emanuel Abt von der Physiotherapie Kraftwerk, danke schön vielmals, dass du da bist, dass du dich geöffnet hast. Deinem Team und deiner Familie alles Gute und passet auf euch auf.
Danke schön vielmals, Dankeschön. Machen wir.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.